Ja, ich möchte euch alle auch ganz herzlich begrüßen. Heute Morgen ist zum zweiten Teil. Ich möchte euch einladen, Moment, den zweiten Petrusbrief aufzuschlagen. Genau, es kommt langsam das Bild. 2. Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11 möchten wir uns heute widmen. Bevor wir das aber dann tun, möchte ich euch bitten, einfach nochmal zum Gebet aufzustehen, dass wir nochmal beten können und dann in diesen Text einsteigen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen Danke sagen, dass wir heute wieder dein Wort aufschlagen dürfen. Danke für diese wertvollen Schätze, die darin verborgen sind, die wir ausheben dürfen, ja, und die wir uns auch zu eigen machen dürfen und uns daran freuen dürfen, Herr Jesus. Ich möchte Danke sagen, dass wir ja durch dich wachsen dürfen und dass du uns ja da einfach auch unterstützen möchtest. Danke jetzt für die Zeit hier, danke für dein Wort. Amen. Ja, wir haben das letzte Mal einfach so einen Überblick über den zweiten Petrusbrief uns genommen, haben auch ein Stück weit verglichen, was sagt der erste Petrusbrief, was sagt der zweite Petrusbrief, haben uns mit dem Inhalt des Briefes beschäftigt. Zum einen, dass es eben Schutz, und Kapitel 1 geht zum Schutz vor Trägheit, vor Motivationslosigkeit, das soll eben auch das Thema heute sein. Kapitel 2 geht zum falsche Lehrer, Kapitel 3 um Spötter. Aber auch zwei relativ große Themen in diesem Brief ist einfach Wachstum und die Erkenntnis Gottes. Und das soll eben heute hauptsächlich das Thema sein. Und auch kurz mit den Empfängern haben wir uns auseinandergesetzt. Ja, wachsen. Aber wie? Das ist das Thema, das ich jetzt heute über diese Predigt stellen möchte. Wachsen, aber wie? Wir alle kennen das Prinzip von Wachstum oder zumindest, dass es das gibt. Jetzt im Frühling vor allem erlebt man es ganz extrem, wenn alles wieder hervorkommt. Jetzt sind ja Ende Februar oder Anfang März heute eigentlich schon, aber die Krokusse sind schon da, Schneeglöckchen sind schon da, eigentlich relativ bald. Es wächst. Aber wie? Das ist das Geheimnis, wo der Mensch erforscht. Man weiß inzwischen schon viele Sachen. Ja, man braucht Wasser, man braucht Nährstoffe und, damit aus der Zwiebel, zum Beispiel vom Schneeglöckchen oder von der Krokus, dass das eben emporwächst und dass eine schöne Blüte kommt. Aber was da wirklich dahinter steckt, das wissen wir Menschen nicht. Und ähnlich ist es auch in unserem Glaubensleben. Wir kennen das von den Kindern, die werden geboren und dann wachsen sie. Und so ist auch im Glaubensleben, auch wir werden von Neuem geboren und dann sollen wir wachsen. Aber wie? Und diesem Thema möchten wir uns heute ein bisschen widmen. Ich lese zuerst mal den ganzen Text vor und dann gehen wir eben abschnittsweise durch. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 3 bis Vers 11. Dass seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch Herrlichkeit und Tugend, durch die er uns die kostbaren und größten Verheißungen geschenkt hat, damit ihr durch diese Teilhaber der göttlichen Natur werdet, die ihr dem Verderben entflohen seid, das in der Welt ist durch die Begierde. So wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, der ist blind, kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum, Brüder, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, so werdet ihr niemals straucheln. Denn so wird euch reichlich dargereicht werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes, Jesus Christus. Ich gerade auf, ich habe den Text nicht komplett durchgemacht, also ich habe nicht auf die Folien so nacheinander, werde ich fürs nächste Mal dann machen. Ja, wir möchten diese Predigt heute in drei Themenblöcke einteilen. Der erste Block ist eben die Verse 3 bis 4, die möchte es überschreiben, der Sockel des Wachstums oder des Wachsens. In diese zwei Verse, 3 und 4, werden uns zwei Grundsätze oder zwei grundsätzliche Dinge genannt, die vorhanden sein müssen, dass Wachstum überhaupt geschehen kann. Das eine ist es, dass seine göttliche Kraft das A und das O ist. Nicht unsere Kraft, die auf uns selber herauskommt, dass wir wachsen können im Glauben, sondern seine göttliche Kraft. Diese Kraft, von der hier geschrieben steht, das ist die gleiche Kraft wie die, die Jesus aus den Toten auferweckt hat. Ja, Jesus hat durch diese Kraft Wunder getan. Und auch heute ist es noch so, dass Menschen durch diese Kraft eben zum Glauben kommen dürfen. In Römer 1, Vers 6 steht, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also diese Gotteskraft, diese göttliche Kraft, ist es auch das Evangelium, das zum Heil uns dient. Die Kraft hat, uns zu erretten. Das ist der eine Sockel. Und der andere Sockel sind die kostbaren und größten Verheißungen, die wir haben. Ja, was für Verheißungen gibt's? Ganz, ganz viele. Ich habe mal ein paar rausgeschrieben. Wir haben die Verheißung der Vergebung für immer, die Verheißung der Rechtfertigung, des ewigen Lebens. Wir haben die kostbare Verheißung der Kindschaft, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Wir haben die Verheißung, dass wir Zugang zum Vater haben, dass wir Gottes Beistand haben, dass wir ein ewiges Erbe haben und vieles, vieles mehr. Ganz viele Verheißungen hat Gott uns in seinem Wort aufgeschrieben und die dürfen wir haben. Und die größte aller Verheißungen, die finden wir in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Jesus Christus ist die größte Verheißung, die wir haben. Denn durch ihn dürfen wir leben in Ewigkeit. Diese beiden Dinge sind der Sockel, dass man überhaupt wachsen kann. Dass seine göttliche Kraft in uns ist und dass wir auf die kostbaren und größten Verheißungen vertrauen und wissen, dass sie auch echt sind. Ich fand es so schön in dem Lied, das wir vorher gesungen haben. Da heißt im Refrain, wäre ich nur frei von mir selbst, o Herr, wäre ich entrückt zu dir. Es soll ja nicht mehr heißen, ich, der lebt, da Christus lebt in mir. Das ist einer dieser Sockel, den wir auch heute anschauen möchten. Dass nicht mehr ich lebe, sondern dass seine göttliche Kraft in uns lebt. Jetzt möchten wir noch ein bisschen das Umfeld dieser beiden Sockel anschauen. Da gibt es zum einen, dass seine göttliche Kraft uns dazu gegeben ist, dass wir alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt bekommen haben. Eine andere Übersetzung, ich meine Schlachter, nimmt diese beiden Dinge zusammen, dass wir alles zum Leben in der Gottseligkeit geschenkt bekommen haben. All das sind Dinge, die zusammengehören. Es geht, wenn es hier ums Leben geht, geht es hier um geistliche Dinge, nicht in erster Linie. Das stimmt natürlich auch, dass er uns alles geschenkt hat zum Leben, wie zum Beispiel Nahrung, wie zum Beispiel Trinken, Kleidung und so weiter. Das stimmt natürlich auch, aber in diesem Zusammenhang geht es um unser geistliches Leben. Gottseligkeit, ein anderes Wort dafür ist Frömmigkeit oder Gottesfurcht, so wird es auch an manchen Stellen übersetzt, das haben wir bekommen. Aber was heißt es jetzt genau? Was ist geschenkt bekommen von Gott, damit wir wachsen können? Ich habe mal vier Dinge aufgeschrieben. Das eine oder das erste ist sein Wort, die Bibel, die wir haben. Die bringt uns aber alles nichts, wenn wir nicht darin lesen. Das ist das erste, was er uns geschenkt hat. Das zweite, was er uns geschenkt hat, wir denken da meistens an, wenn wir Pfingsten uns beschäftigen, seinen Geist. Ihn hat er uns geschenkt. Und wir haben verschiedene Stellen in der Bibel, die schlagen wir jetzt nicht auf, dass wir diesen Geist nicht dämpfen sollen. Wir haben Stellen in der Bibel, dass dieser Geist uns tröstet, dass er uns beisteht. Den Geist nicht zu dämpfen, gehört auch zu dem, was eben hier mit gesungen haben vorhin im Lied und auch was der erste Sockel ist, dass wir Raum machen dem Heiligen Geist, nicht für unser Ego, dass nicht unser Ego unser Leben regiert, sondern dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben regieren lassen, dass wir ihm den Raum geben. Das dritte, was er uns geschenkt hat, ist eben die Gemeinde. Da drin haben wir die Lehre, da drin haben wir die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern, das uns auch hilft, einfach, und das er uns auch geschenkt hat, um ein Leben in der Gottseligkeit, in Gottesfurcht zu leben, weil wir uns gegenseitig erbauen können. Und das vierte ist das Gebet. Im Gebet oder im Gebet haben wir ein Gespräch mit Gott und darin dürfen wir wachsen. Das hat Gott uns geschenkt. Und wenn das alles stimmt, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass er uns diese Dinge alle geschenkt hat, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, dann haben wir keine Ausrede, dass wir nicht wachsen. Denn er hat uns alles dazu geschenkt. Alles Nötige, was man braucht, um zu wachsen, kommt von ihm. Und das ganz Normale ist ja auch, dass was wächst. Also wenn ein Kind geboren wird, ist ganz normal, dass es wächst. Zumindest, mir geht davon aus. Wenn man Blumenzwiebel in die Erde steckt, ist es normal, dass da eine Blume kommt. Davon gehen wir aus. Und deshalb ist es auch so, wenn wir neu geboren werden, soll es normal sein, dass wir wachsen. Das ist ganz das Natürliche eigentlich im Leben eines Christen. Petrus setzt es hier voraus. Ja, wie können wir weiter wachsen? Das ist dann der weitere Punkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Gott hat uns berufen. Das haben wir im 1. Petrusbrief an 5 Stellen gesehen, dass er derjenige ist, der uns berufen hat. Ihn dürfen und ihn sollen wir immer mehr erkennen. Und das ist nicht, also das Erkennen ist nicht ein einmaliger Vorgang. Also in der Bekehrung, ja, wir erkennen ihn. Wir erkennen, dass wir Sünder sind und wir erkennen, dass er derjenige ist, der uns retten kann. Aber in unserem weiteren Leben ist es nicht ein einmaliger Vorgang, dass wir Gott erkennen und damit ist gut. Das ist unser ganzes Leben lang begleitet uns das. Und wenn wir ihn immer mehr kennenlernen, das habe ich das letzte Mal auch in einer Folie gehabt, wenn wir ihn immer mehr erkennen, dann wachsen wir auch immer mehr. Das ist wie ein Kreislauf. Wir erkennen ihn mehr und wir wachsen wieder mehr. Und das heißt, wenn wir ihn erkennen möchten, das tun wir zum Beispiel in seinem Wort, im Gebet. Das heißt dann aber auch, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Nicht einmal die Woche oder einmal sogar im Monat, sondern jeden Tag. Wenn wir jeden Tag mit unserem Gott Gemeinschaft haben, im Lesen, im Beten, dann dürfen wir wachsen. Ein weiterer Punkt, durch Herrlichkeit und Tugend. Wir sind berufen durch diese zwei Dinge. Zum ersten Herrlichkeit. Wie hat er seine Herrlichkeit gezeigt? Nämlich, ich denke, in der Errettung. Herrlichkeit, man kann es auch übersetzen mit Ehre, mit Majestät. Er hat seine Herrlichkeit gezeigt, seine Liebe, seine Macht, dass er uns errettet hat. Er hat uns mit Macht da herausgerissen, wo wir eigentlich verwurzelt waren. Aus unserem alten Leben, aus der Sünde. Da hat er uns herausgerissen, weil er uns liebt. Das ist das eine. Das andere ist die Tugend. Man kann es auch übersetzen mit Wohlverhalten oder mit Entschiedenheit. Gott war entschieden, uns zu erretten. Es war ihm wichtig. Und zwar durch seine göttliche Kraft. Kommen wir in das Umfeld von den kostbaren und größten Verheißungen, das in Vers 4. Das ist uns geschenkt. Gott gab uns seinen Sohn, damit wir diese Verheißung geschenkt bekommen haben. Wir haben es vorher gesehen in der Folie, wo Johannes 3, Vers 16 aufblendet ist. Er gab uns seinen Sohn aus Liebe zu dieser Welt. Und diesen Sohn hat er geschenkt. Und durch diesen Sohn dürfen wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Das war das Ziel der Verheißungen, dass wir Teilhaber der göttlichen Natur werden. Dass wir Gottes Natur bekommen. Wir wissen alle, wir sind Kinder Gottes. Und es ist logisch, dass mein Kind von Natur aus auch ein Mensch ist. Und so dürfen wir Kinder Gottes werden und bekommen diese göttliche Kraft und diese göttliche Natur geschenkt. Wir sind teilhaftig geworden. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und nicht nur, dass wir so heißen sollen, wir sind es. Es ist nicht nur, dass wir einen Namen bekommen, sondern wir bekommen den Namen und wir sind Kinder Gottes. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Also wir sind verändert. Wir haben eine neue Natur, nämlich eine göttliche. Ja, und wir sind dieser alten Natur, dem Verderben entflohen. das in der Welt ist, durch die Begierde. Ja, entflohen, wenn man einer Sache entflieht, hat es hier so den Anspruch, nicht, dass man so ein bisschen auf Abstand geht, dann kommt es wieder näher, dann geht man wieder ein bisschen auf Abstand, sondern dass man wirklich weg davon ist, dass man befreit ist. Und wenn wir an unsere Sünde denken, wir sind befreit von unserer Sünde. So stehen wir vor Gott durch Jesus Christus. Also es ist nicht so, dass oder es ist so, dass Gott uns als sündlose Menschen ansieht, weil Jesus vor uns steht. Wir sind entflohen, befreit. Das heißt, wir sind von der Begierde auch befreit. Wir sind nicht mehr darin gefesselt, also im Sinn der Errettung. Ich weiß, es ist manchmal echt schwer, wenn man über Begierde spricht. Wenn ich in mein eigenes Leben schaue, wie oft man doch auch mal über Sachen nachdenkt, was ich doch anschaffen möchte, wo man doch auch ein Begehren danach hat. Aber wir stehen vor Gott nicht mehr da als oder befreit von der Begierde. Und wenn diese Tatsachen wahr sind, ich habe es vorher schon mal gesagt, dann gibt es keinen Grund mehr, nicht zu wachsen. Wenn wir wirklich befreit sind vom Verderben, wenn wir davon entflohen sind, wenn wir die göttliche Natur in uns haben, wenn seine göttliche Kraft in uns wirkt, in uns ist, dann gibt es keinen Grund mehr, nicht zu wachsen. Und im folgenden Abschnitt, das sind die Verse 5 bis 7, möchte ich sie nochmal vorlesen. Da sehen wir dann die Entwicklung des Wachsens. Ich lese nochmal die Verse vor. So wendet eben deshalb aber auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit, in der Enthaltsamkeit aber das Ausharren, in dem Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Ja, wendet aber auch allen Fleiß an. Ist ein bisschen schwierig, das Thema mit dem Fleiß in der Christenheit, weil auf der einen Seite, wenn man jetzt einfach an die Errettung denkt, gibt es welche, die sagen, man muss das und das und das und das und das tun, dann wird man errettet. Und auf der anderen Seite gibt es die sagen, man muss gar nichts tun, das macht alles Gott. Und es ist schwierig, da einfach die Balance zwischen diese zwei Dinge zu finden. Fakt ist, dass unsere Sünden vergeben sind, dafür können wir nichts tun. Das Einzigste, wenn man das als Tun bezeichnen möchte, wir können das Geschenk, das Gott uns gemacht hat, annehmen. Das ist das Einzigste. Den Rest macht wirklich er. Aber wenn wir dann als Errettete gelten, wenn unsere Schuld vergeben ist, dann haben wir viele Stellen in der Bibel, wo spricht, dass wir fleißig sein sollen. Dass wir Sachen machen sollen. Zu welchen kommen wir oder zu ein paar kommen wir noch. Da möchte einen Abschnitt vorlesen aus dem Jakobusbrief, sehr bekannt, wenn es darum geht, Sachen zu tun oder um Werke. Jakobus 2, Vers 14 bis 26, ein längerer Abschnitt, möchte ich kurz vorlesen. Was nützt es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben, aber hat keine Werke? Kann etwa der Glaube ihn retten? Wenn aber ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und der tägliche Nahrung entbehrt, jemand von euch spricht aber zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht für das leibliche Wohl. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Aber es wird jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne die Werke und ich werde dir meinen Glauben aus meinen Werken zeigen. Du glaubst, dass Gott einer ist. Du tust recht, aber die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, o nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne die Werke tot ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf dem Altar opferte? Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte und dass der Glaube durch die Werke vollendet wurde. Und die Schrift wurde erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glauben allein. Ist aber ebenso nicht auch Rahab, die Hure, aus Werken gerechtfertigt worden, dass sie den Boten aufnahmen und auf einen anderen Weg hinausließ? Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne die Werke tot. Das ist ein längerer Abschnitt, ich möchte nicht näher darauf eingehen, Aber dieser Abschnitt beschreibt, dass sehr wohl Werke, also Tun, also Fleiß, dazugehört zu unserem Glaubensleben. Fleiß ist wichtig, um wachsam zu bleiben. Auch das ist auch Thema, gerade vor allem Kapitel 2 und 3 im 2. Petrusbrief, dann, wo es um die Irrlehrer geht und auch um die Spötter geht. Man muss wachsam sein, damit man das erkennt, wenn ein Irrlehrer aufsteht, dass man erkennt, wenn jemand anfängt zu spotten. Und um wachsam zu bleiben, muss man eben fleißig sein. Und auch, wenn ich meinen Herrn besser erkennen will, was ja auch großes Thema in diesem Buch, in 2. Petrusbrief ist, wenn ich meinen Herrn besser erkennen will, dann freue ich mich an allem, was ich erkenne. Aber da muss ich immer weiter vorstoßen. Es reicht nicht, dass ich erkenne, jawohl, Gott hat mich errettet und Punkt. Es soll ja immer weitergehen, wir sollen ja wachsen. Und dazu müssen wir fleißig sein, das kommt nicht von alleine. Genau. Wir möchten jetzt diese ganzen Begriffe, die wir jetzt gerade über Gläser haben, durchgehen. Und ich habe ganz unten mal hingeschrieben, der Glaube ist die Grundlage und auch der Fleiß. Wobei der Fleiß uns eigentlich die ganze Zeit durch begleiten wird. Im Glauben die Tugend darreichen. Was ist Tugend? Wir haben das Wort vorher schon mal gehabt. Aber das griechische Wort, das da steht, das Arete, das ist eigentlich ein großer Sammelbegriff. Und ich möchte euch mal vorlesen, wie man das Wort Tugend auch noch übersetzen kann. Das Wörterbuch von Prenzlar Hegge bietet für Arete folgende Reihe von Begriffen: Tüchtigkeit, Tauglichkeit, Trefflichkeit, Güte, Vollkommenheit, Herrlichkeit, Stärke, Gewandtheit, Schönheit, Ehre, Glück, Gedeihen, Ergiebigkeit, sittliche Güte, Seelengröße, Tugend, Rechtlichkeit, Edelmut, Dienstfertigkeit, Verdienst, Unschuld, Geschicklichkeit, Energie des Willens, edelmütige Gesinnung oder Tapferkeit, Heldentaten, Tugendruhm, Heldenruhm. Also ist schwierig, also die, wo die Bibel übersetzt haben, ist schwierig, dieses Wort irgendwie so zu übersetzen, dass es auch richtig ankommt, wenn man das so vielfältig übersetzen kann. Wie gesagt, das ist ein großer Sammelbegriff. Wir haben dieses Wort Arete ein zweites Mal, eben auch im Petrusbrief, allerdings im ersten, Kapitel 2, Vers 9. Und da steht, ihr dürft es gerne aufschlagen, 1. Petrus 2, Vers 9. Da steht, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also hier ist das Wort Tugend quasi so eine Art, ich nenne es jetzt auch mal Sammelbegriff, eine Summe von Gottes Eigenschaften, die wir hinaustragen sollen. Und ähnlich ist es auch hier. Aus dem Glauben soll die Tugend werden, also die Tugend kommen. Sammelbegriff für geistliche, ich habe es mir so aufgeschrieben, Sammelbegriff für geistliche und moralische Tugenden Gottes, die er uns gegeben hat. Zum Beispiel Gehorsam, Treue, Selbstlosigkeit und. Also ist auch hier ein Sammelbegriff für die vielen Sachen, die Gott uns wirklich gegeben hat, die uns ausmachen sollen als Christen, die nach außen strahlen sollen. Das heißt, im Glauben die Tugend darreichen, mit anderen Worten, die Eigenschaften der göttlichen Natur, die ja in uns ist, sollen immer klarer hervortreten. Es geht darum, dass Gott verherrlicht wird. Haben wir 2. Petrus 3, Vers 18 zum Beispiel, der Schluss von 2. Petrusbrief. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis in Tag der Ewigkeiten. Das ist, warum Petrus auch den Brief geschrieben hat, dass Gott verherrlicht wird. Ihm sei die Herrlichkeit, eben zum Beispiel dadurch, dass wir wachsen, dass unser Inneres, also die göttliche Natur, die wir bekommen haben, nach außen scheint. Wir sollen Frucht tragen zu seiner Herrlichkeit, nicht zu unserer. Das nächste dann, in der Tugend aber die Erkenntnis. Wenn die Tugenden wachsen, also das, was Gott uns geschenkt hat, das, was nach außen erleuchten soll, dann sind wir bald beim Thema Erkenntnis. Denn wenn wir erkennen, keine Ahnung, ihr habt vorher zum Beispiel gesagt, das Wort Gehorsam oder das Wort Treue. Wenn wir erkennen, dass es wichtig ist in unserem Leben, also dann wachsen wir darin auch. Aber dann ist es so, ich habe zum Beispiel das Thema Gehorsam erkannt, okay, es ist wichtig, habe da verschiedene Stellen vielleicht gelesen und. Dann stelle ich aber fest, das ist nicht alles. Dann möchte ich hoffentlich fleißig sein, dass ich weiter forsche, was ist eine weitere Tugend Gottes? Weil es gibt nicht nur eine, es gibt auch nicht nur zwei. Es gibt viel mehr. Ja, und wo finde ich die Antworten darauf? Ist jetzt sehr allgemein gehalten, ich weiß. Aber zum einen in der Bibel. Klar, da finden wir sehr viel darüber. Wir finden die Dinge aber nicht, wenn wir einmal in der Woche reinschauen. Wir finden sie wahrscheinlich auch nicht, wenn ich eine Chaos-Bibel lesen habe, also aufschlagen, Finger drauf, das ist der Vers. Sondern wir finden sie dann, wenn wir kontinuierlich regelmäßig lesen. Und regelmäßig könnte man auch mit täglich ersetzen. Es ist einfach wichtig, wenn wir wachsen wollen, dass wir fleißig in der Bibel lesen. Der zweite Punkt, wo wir Antwort drauf finden, wie wir ihn erkennen können, ist eben das Gebet. Gott möchte sich bitten lassen, Jakobus 1, Vers 5. Er möchte, dass wir bitten um Weisheit zum Beispiel. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und ihm unsere Not darlegen, wenn wir was nicht verstehen. Und das dritte, wo wir Erkenntnis finden können, ist überall da, wo Gottes Wort im Mittelpunkt steht. Ob wir uns jetzt mit Freunden treffen, vielleicht einmal zum Bibellesen, ob wir in die Gemeinde gehen, ob wir Vorträge anhören oder. Überall da, wo Gottes Wort im Mittelpunkt stehen, dürfen wir ihn erkennen. Und aus der Erkenntnis, wenn wir ihn erkannt haben, schreibt Petrus, dass daraus die Enthaltsamkeit kommt. Andere Übersetzungen schreiben Selbstbeherrschung oder auch Disziplin. Wenn ich jetzt was erkenne, wenn ich sag mal, die rechten Dinge erkenne, dann wird es mein Leben anders ausrichten. Ich habe versucht, ein Beispiel zu finden. Nehmen wir mal an, irgendjemand geht gern Jogger. Und er joggt und halt über Jahre lang und irgendwann merkt er nur die Knie, die melden sich. Jetzt hat er diese Erkenntnis gefunden, die Knie tun weh und es kommt sehr wahrscheinlich vom Joggen. Jetzt muss er sich dem Joggen enthalten, damit es mit den Knie zumindest nicht schlimmer wird. Und dass er das eben schafft, er möchte trotzdem sich gesund halten und fit halten, sucht er sich vielleicht eine andere Sportart, geht dann zum Schwimmen. Und weil er zum Schwimmen geht, muss er sich eben von dem Joggen enthalten, aber das wird sein Leben anders ausrichten. Zum Beispiel, wenn er jetzt einkaufen geht in ein Sportgeschäft, wird er sich keine Laufschuhe kaufen, sondern eine Badehose. Es richtet sein Leben im Bereich vom Sport anders aus. Und so ist es auch bei uns, wenn wir Dinge erkennen, zum Beispiel, dass wir Gott gehorsam sein sollen, dass wir in seinem Wort lesen sollen, dann wird es unser Leben anders ausrichten, nämlich dass wir in seinen Worten auch lesen. Was mache ich mit Dingen, die ich erkenne? Ich möchte gerade das Beispiel, der Daniel hat vor zwei Wochen Predigt gehabt, gell, wo es darum ging, in der Frühe aufzustehen und ins Gebet zu gehen. Was mache ich damit, wenn ich das erkenne? Einfach aufstehe, wann es mir passt? Oder ändert sich das Ziel meines Lebens, dass ich sage, jawohl, ich will morgens aufstehen und will ins Gebet gehen, ich stelle meinen Wecker früher. Das wäre die logische Konsequenz. Wenn ich es erkenne, aber nicht mache, dann habe ich keine Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Das wäre der logische Schluss. Und ich denke, als Christen, da brauchen wir viel Selbstbeherrschung. Aber deshalb ist es hier ja auch in der Entwicklung des Wachsens mit enthalten. Das sollen wir lernen. Das dürfen wir lernen. Und wenn man enthaltsam ist, dann kommt ganz logisch das Ausharren dazu. Es bringt nichts, wenn ich sage, ja, ich enthalte mich den Kaffee, aber jetzt nur heute nach dem Gottesdienst, aber daheim trinke ich dann wieder. Das hat nichts mit Ausharren dann zu tun, im Enthalten vom Kaffee zum Beispiel. Ausharren ist eben ein Prozess, der viele Jahre dauert. Enthaltsamkeit zeigt sich im Ausharren. Und wie wir es aus der Pflanzen- oder Tierwelt kennen, Wachstum braucht Zeit. Also ich habe ein bisschen nachgeschaut, die älteste Eiche, man geht davon aus, dass die 1500 Jahre alt ist. Die ist aber nicht aus ihrer Eichel hervorgewachsen und war gleich so groß. Das war ein Prozess, wahrscheinlich über Jahrzehnte, bis die Größe erreicht hat. Und genau gleich ist es eben bei uns Christen auch. Wenn wir uns bekehren, Wenn wir umkehren, sind wir nicht sofort fertig gewachsen. Wir kennen die Stelle ja aus der Bibel, dass man am Anfang Milch braucht. Dass es einfach ein Prozess ist, wie man wächst und immer, wie man es mal sein, größer wird. So braucht der Christ eben auch Zeit zum Wachsen und das erfordert Ausharren. Das erfordert Geduld. Und wie gesagt, also ich denke gerade die älteren Geschwister unter uns, die können das bestätigen, die schon Jahrzehnte im Glauben sind. Dieser Wachstumsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Und wie gesagt, manche sind wahrscheinlich hier schon 50, 60 Jahre im Glauben. Und die wachsen immer noch. Hoffentlich. Das Ziel im Ausharren ist auch, dass ich vielleicht aus, wenn wir gerade mal das Thema nehmen, mit dem Frühaufstehen und zu beten, das Ziel ist, dass sich daraus ein Lebensstil entwickelt. Also ich tue mir Vollgas schwer, gerade ich habe jetzt Elternzeit gehabt, einen Monat in dieser Zeit diszipliniert in der Bibel zu lesen. Einfach, da habe ich keinen geregelten Ablauf. Wenn ich in die Arbeit gehe, stelle ich meinen Wecker, habe dann eben Frühstück und stille Zeit und dann gehe ich aus dem Haus. Und wenn ich eben keinen Termindruck habe aus dem Haus, dann schlafe ich halt länger. Und also ich tue mir in der Zeit Urlaub, Wochenende, über das Elternzeit, echt schwer, weil ich keinen Ablauf habe. Und da sind wir eben in dem Bereich drin, auszuharren, mit Disziplin, wie man es bei der Enthaltsamkeit hat, mit Disziplin dran zu bleiben. Vielleicht auch im Urlaub doch den Wecker gestellt lassen. Also ist für mich wahrscheinlich die Konsequenz, die ich im nächsten Urlaub ausprobieren muss. Auch wenn es schwierig ist. Aber wenn wir ausharren, dann kommt die Gottseligkeit oder die Gottesfurcht dazu. Ich denke, dass Petrus meint, dass in dieser langen Zeit des Ausharrens Gott die Ehre bekommen soll. Deshalb kommt es als nächster Punkt Gottseligkeit, die Gottesfurcht. Der Sportler, der sich jetzt eine Badehose gekauft hat, der geht jetzt auch nicht zum Schwimmen und setzt sich ins Erholungsbecken, sondern der will jetzt schwimmen, der geht ins Schwimmerbecken. Der harrt in diesem Ziel aus, er möchte das Ziel erreichen, dass er ein guter Schwimmer wird. Allerdings ganz unterschiedlich zu dem, was wir machen sollen. Wir sollen nicht schwimmen zu unserer eigenen Ehre, sondern wir sollen ausharren in diesen Dingen zu Gottes Ehre. Und es ist, glaube ich, echt eine Kunst, dann in dieser langen Zeit des Ausharrens, wenn man wirklich an Themen dran ist, mit denen man echt kämpfen muss, nicht mürrisch zu werden, nicht aufzugeben, sondern wirklich dran zu bleiben. Und ich glaube, eine Hilfe ist einfach, das, was Petrus hier schreibt, diese Zeit in der Gottesfurcht zu verbringen. Das heißt, sich mit Gott zu beschäftigen, ihm die Ehre zu geben, sich an dem zu freuen, was er uns eben gegeben hat, die Errettung. Und ich glaube, wenn wir uns einfach in einer langen Zeit immer wieder an Gott wenden und uns an dem freuen, was er für uns gemacht hat, dann darf das uns zum Segen werden. Ich weiß nicht wie, also es ist echt schwierig, morgens dann aufzustehen und wenn der Wecker klingelt, nicht denken, blödes Ding, geh aus, sondern wirklich noch aufzustehen und sagen, Herr Jesus, danke, dass ich jetzt aufstehen darf und ins Gebet gehen. Also ist eine Herausforderung. Jeden Morgen neu, bei mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber wenn wir einfach diese lange Zeit darin verbringen, Gott besser kennenzulernen, dann glaube ich, dass mir auch diese Zeit, dass Gott uns dabei hilft, auch schwierige Zeiten, gerade mit dem Aufstehen, fröhlich zu überbrücken. Denn wenn wir in der Gottseligkeit verharren oder da drin auch sind und an ihm freuen, dann kommt die Bruderliebe dazu. Da steht das Wort Philadelphia drin im griechischen Text. Und ich glaube, das ist auch einfach ein logischer Schluss, dass wenn wir uns an Gott freuen, wenn wir Gottesfurcht haben, dass sich dann auch die Liebe zu meinem Bruder, zu meiner Schwester da ist oder kommt. Und ich glaube auch, dass die Bruderliebe, die jetzt hier erwähnt wird, auch ein Prüfstein ist. Ob diese Treppe, die wir hier jetzt sehen, ob wir sie auch ganz gegangen sind. Komme ich aber nachher nochmal drauf zurück. Wenn wir nicht zur Bruderliebe kommen, dann war vielleicht die Ausrichtung weiter unten falsch. Dann war ich vielleicht auf mich selber ausgerichtet. Aber wenn die Bruderliebe dann auch, ich sag mal, da ist, wenn aus der Gottseligkeit die Bruderliebe wird, dann kommt die Liebe dazu. Und hier steht das Wort Agape. Unsere Liebe, die eben der Bruderliebe sich zeigt, soll sich nicht nur, Entschuldigung, wenn ich so sage, nicht nur auf euch begrenzen, sondern wenn da Agape steht, dann geht es auch um eine Liebe zu Gott und dann geht es auch um eine Liebe an alle Menschen. Die Liebe zu Gott soll weiter wachsen. In 1. Johannes 4, Vers 16 steht, und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn wir näher zu unserem Gott hinwachsen, wenn er uns ein Vorbild wird, auch was die Liebe betrifft, dann ist auch, ich verwende diesmal ziemlich oft das Wort logisch, weil es eben in der Vorbereitung kam, das ist wirklich dann auch logisch, dass dann auch die Liebe zu den Menschen entsteht, weil Gott hat den Menschen lieb. Er möchte nicht, dass er ewig verloren geht. Er möchte, dass das Evangelium hinausgeht. Und wenn wir eben auch bei der Agape-Liebe sind, dann darf das auch uns das Herz ergreifen, dass wir auch das Evangelium hinausbringen. Gott, er hat seinen Sohn gegeben, als wir noch Sünder waren. Also auch ein Beweis seiner Liebe für uns, zu uns. Und deshalb sind wir schuldig auch, das Evangelium weiterzutragen. Und diese Liebe, die ist der Beweis, dass die göttliche Natur, wie wir sie in Vers 3 und 4 angeschaut haben, dass sie auch in uns ist. Die Liebe, die soll von uns ausstrahlen, wie gesagt, weil die Natur, die göttliche Natur in uns ist, weil es uns erfüllt. Ich möchte diesen Block jetzt zusammenfassen. Diese ganzen Eigenschaften, die wir hier sehen, die hängen zusammen. Also ich kann jetzt nicht sagen, zuerst der Glaube, dann lerne ich alle Tugenden, dann lerne ich die Erkenntnis und dann die Enthaltsamkeit oder so weiter. Nein, das ist ein Prozess, sage ich mal. Es kann auch sein, zum Beispiel gerade, ich habe Erkenntnis, habe ich immer einzelne Beispiele. Zum Beispiel Gehorsam. Dann wachse ich im Gehorsam. Und dann kommt das Nächste dazu. Was aber wichtig ist, wenn ich jetzt im Gehorsam wachsen möchte, dann kann ich nicht sagen, ich überspringe das Ausharren oder die Enthaltsamkeit. Es ist immer ein komplettes Paket. Und fehlt eine dieser Dinge, geht es im Wachstum nicht weiter. Und deshalb finde ich schön, dass der Petrus uns diese Leiter hier vormalt. Es gibt mir vielleicht ein Stück weit der Info für mich selber, ob in meinem Leben Wachstum da ist oder nicht. Beziehungsweise wenn ich feststelle, dass kein Wachstum da ist, dann kann ich die Straße, wie sie der Petrus gegangen ist, weitergehen. Und dann stelle ich vielleicht fest, okay, ich habe jetzt nicht meinem, also zum Beispiel hatte ich das Beispiel nochmal nehmen vom früher Aufstehen, ich habe mich nicht enthalten meinem Schlaf und habe weiter gepennt und deshalb ist natürlich am Gebet in der Frühe nichts geworden. So stelle ich vielleicht fest, wo es in meinem Leben hängt. Und wenn du dann feststellst, keine Ahnung, diese Stufe, die fehlt, dann sei fleißig, nicht in dem, dass du selber machst, sondern sei fleißig im Gebet. Geh zu Gott und sag, Herr Jesus, du siehst, ich möchte gern früh aufstehen, aber ich schaff's nicht. Bitte hilf du mir. Hilf du mir, dass ich den Wecker früher stelle. Und hilf mir bitte auch beim Aufstehen. Vielleicht, keine Ahnung, ich habe schon überlegt, ob mir ein Klingelton ändern soll, dass da irgendwie eine Nachricht kommt, Tobi, steh auf und bete oder was weiß ich. Weiß nicht, im Handy geht es bestimmt. Dass gleich eine Erinnerung kommt, warum ich jetzt aufwache. Nicht, dass da irgend so ein nerviger Piep-Piep-Ton kommt und ihn wieder aufregt. Vielleicht gibt es verschiedene Dinge, die man da einfach also gerade beim Aufsteher, machen kann, dass es leichter fällt. Vielleicht kann man da auch einfach dafür beten, dass Gott einem solche Sachen zeigt. Es muss ja nicht eine Nachricht sein oder kann ja was anderes sein. Oder es gibt ja viele Bereiche, wo wir wachsen müssen. Und vielleicht gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass man da einfach ins Gebet geht und dass Gott einem zeigt, hey, mach's vielleicht so. Und ich helfe dir dabei. Das dürfen wir auch wissen. Gott ist keiner, der uns da im Stich lässt, der uns hängen lässt, sondern er ist einer, der wirklich auch möchte, dass wir wachsen. Das ist der natürliche Prozess eines Christen. Er möchte, dass wir wachsen. Und deshalb wird er uns ganz, ganz sicher nicht hängen lassen in diesem Bereich. Gehen wir in die Verse 8 bis 11 noch. Ich lese jetzt nicht vor, einfach aus Zeitgründen. Wir möchten in diesem Abschnitt noch drei Gründe sehen, warum es wichtig ist, dass wir wachsen. Und der erste Grund, genau die Wichtigkeit des Wachsens, der erste Grund ist, dass wir nicht als träge oder noch fruchtleer dargestellt oder hingestellt werden. Ich sage, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, es ist normal, dass ein gesunder Christ wächst. Es ist normal, dass ein gesundes Kind wächst. Das ist einfach normal. Und wenn Eltern feststellen, dass ein Kind nicht wächst, was machen sie dann? Frage an die Eltern. Wenn man feststellt, dass das Kind nicht wächst, dann geht man zum Arzt, ganz logisch. Und was ist, wenn ein Christ nicht wächst? Was macht der Arzt mit dem Kind zuerst? Er untersucht es. Und wenn ich als Christ nicht wachse, dann muss man mich untersuchen. An was fehlt es denn? Wo hängt es? Und da ist eben gerade die Leiter, die wir angeschaut haben, das, was jeder selber prüfen kann, oder vielleicht kann man auch einen Freund sagen, hey, ich habe den Eindruck, ich wachse nicht, kannst du mir helfen? Dann kann man sich die Leiter vielleicht mal anschauen und sehen, da hängt es. Aber wenn alles normal ist, wie gesagt, das Kind dann wächst, dann ist die Folge, also Vers 8, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so stellen sie euch nicht träge dar. Da kommt wieder das Thema Fleiß auch mit dazu. Wenn die Dinge vorhanden sind, dann sind wir nicht träge, dann sind wir fleißig, dann gehen wir voran, wir sind nicht nutzlos. Und vor allem, wir sind nicht fruchtleer. Ich finde, das ist eine richtig schöne Ermutigung. Wir sind nicht fruchtleer. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie du mehr Frucht bringen kannst oder vielleicht wie du überhaupt Frucht bringen kannst. Wenn diese Dinge vorhanden sind, schreibt Petrus, so stellen sie uns nicht träge noch fruchtleer hin in Bezug auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Also Ermutigung ist für uns ein Indikator, diese Leiter, die wir angeschaut haben, wie wir wachsen. Wie gesagt, ringe um diese Stufen, die sind echt wichtig. Genau, wenn sie vorhanden sind. Der Vers 8 und auch der Vers 9, die zeigen leider auch den Umkehrschluss. Es gibt ja hier, denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind, also gibt es auch die Möglichkeit, wenn sie nicht vorhanden sind. Und ich meine, dass man auch Jesus kennen kann und keine Frucht bringen kann, wenn ich diese Verse hier richtig verstehe. Aber dazu vielleicht später nochmal was. In Vers 9 geht es dann weiter, denn bei welchem diese Dinge nicht vorhanden sind, wie gerade eben gesagt, der ist blind und kurzsichtig. Wenn jemand blind wird, dann ist es ja nicht so, oder wenn jemand blind wird, dann sieht er ja nichts mehr. Das heißt, es fällt oder Licht fällt noch ins Auge, aber es wird nicht mehr aufgenommen. Und ich glaube, dass es eben ja bei diesen Dingen genauso ist, wenn ich im Wachstum stillstehe, wenn ich blind werde, dann heißt es nicht, dass ich auf dem Level bleibe, wo ich bin, sondern dass es rückwärts geht. Können wir aus der Wirtschaft Stillstand ist Rückschritt. Das ist, ist eigentlich ganz normal. Also wenn jemand blind wird im Glauben, dann geht es rückwärts. Und das zweite Wort, was hier bei uns gesagt wird, kurzsichtig. Wenn jemand kurzsichtig ist, was sieht er dann? Brillenträger? Genau, das, was nah da ist, das sieht er gut. Das ist auch ein Problem. Wenn der Wachstum bei uns nicht vorhanden ist, dann sehen wir nur die Dinge, die direkt vor uns sind. Also das, was hier auf der Erde passiert. Wir haben keinen Blick mehr in die Zukunft auf das, was uns vorhergesagt ist, dass Jesus mal wiederkommt. Kein Blick mehr dafür. Dass wir in der Ewigkeit sein dürfen beim Herrn Jesus Christus. Kein Blick mehr dafür. Das ist das Ergebnis, wenn wir nicht mehr wachsen. Wir haben nur noch Augen für das Hier und Jetzt. Und dann das Schlimme eigentlich noch, er hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Liebe Geschwister, wenn wir das vergessen haben, die Reinigung von unseren Sünden, dann haben wir auch vergessen, warum wir eigentlich Reinigung wollten. Dann haben wir vergessen, wie schwer die Sünde auf uns gelastet ist, dass wir zu Gott gegangen sind, um Reinigung zu bekommen. Und wenn das passiert ist, Offenbarung 2, Vers 4 bis 5, wir schlagen es nicht auf, das ist das Sendschreiben an Ephesus, die ihre erste Liebe verlassen haben. Was sagt Gott zu ihnen? werde neu geboren. Nee. Was sagt er? Tu Buße. Kehr um. Wenn wir die Reinigung von unseren früheren Sünden vergessen haben, dann sollen wir umkehren, sollen wir Buße tun und wieder zurückgehen auf den guten Weg. Ja, der zweite Grund, warum es wichtig ist, dass wir wachsen, finden wir in Vers 10. Ihr werdet niemals straucheln. Und auch hier kommt wieder am Anfang von dem Vers 10, darum, Brüder, befleißigt euch. Also hier sagen wir wieder, wir sollen fleißig sein. Kommt zweimal in diesem Abschnitt vor. Also ist es für den Christ auch wichtig, dass er fleißig ist. Befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Ja, hier ist die Frage, wie kann man sowas selber machen? Also, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Berufung. Ihr habt es auch nachgelesen. Berufung ist eine Aufforderung zur Übernahme eines Lehrstuhls oder einer Professur. Das ist eine Berufung. Das heißt aber, wie gesagt, laut Definition, es ist eine Aufforderung. Das ist nicht was, was der zukünftige Professor selber macht, sondern er wird dahin berufen. Das macht jemand anders. Und bei der Erwählung auch. Wenn ihr mir zum Beispiel jetzt, ja, im Netto oder im Edeka einen Apfel aussuche, dann erwähle ich mir, welchen Apfel ich nehme. Und nicht der Apfel sagt, ich, du nimmst bitte mich. Das ist eine Sache, die von jemand anders ausgeht. Deshalb ist es eigentlich echt schwierig, wenn hier Petrus schreibt, befleißigt euch umso mehr, eure Berufung und Erwählung, das ja von jemand anders kommt, festzumachen. Schwierig. Ich habe da ein bisschen rumgelesen in verschiedene Kommentare. Und ich möchte euch zwei Dinge weitergeben, die ich dann eben lernen durfte. Das eine ist, wir können durch unseren Wandel, also damit ist gemeint, die göttliche Natur in uns, für persönliche Gewissheit sorgen. Wir sollen uns befleißigen, eine persönliche Gewissheit zu bekommen, dass wir berufen sind, dass wir erwählt sind. Und das andere ist das, dass andere sehen können, dass wir berufen und erwählt sind. Können wir gut vorstellen, wie gesagt, ich selber habe da lang dran rumgebissen, dass das eben damit gemeint ist, dass wir fleißig sein sollen, unsere Berufung und Erwählung festzumachen. Dass wir selber die Gewissheit bekommen und dass andere sehen, dass wir zu diesen Berufenen und Erwählten gehören. Jetzt kommt hier auch das Thema Erwählung vor und das ist ein Riesenthema. Ich bin mit dem Thema ehrlich gesagt nicht ganz fertig, bin auch im Leitungskreis uns darüber unterhalten und werde das auch, haben wir uns vorgenommen, noch weiter zu tun. Deshalb möchte ich das Thema Erwählung hier jetzt nicht gesondert oder jetzt nicht hier jetzt heute betrachten. Das wird mal eine Predigt geben, einfach direkt zu dem Thema und auch nochmal mit dem Umfeld im 2. Petrus Kapitel 1, Vers 10 und 11. Deshalb möchte ich hier das Thema Erwählung einfach nur so kurz erwähnen. Ja, wir sollen das fest, unsere Berufung und Erwählung festmachen, damit wir nicht straucheln. Das macht es ein bisschen schwer, das weiter zu erklären, weil wir uns ja mit Erwählung und Berufung nicht näher beschäftigen. Aber das Wort straucheln kommt ein einziges Mal in der Bibel noch vor. Das möchte ich mal kurz aufschlagen. Jakobus 3, Vers 2. Und ich lese Vers 1 auch noch mit dazu. Jakobus 3, Vers 1 und 2. Da schreibt Jakobus, seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Das macht es ein bisschen schwer, die zwei Begriffe wieder zusammenzubekommen, weil Petrus schreibt, der wird nicht straucheln und Jakobus schreibt, wir straucheln oft. Also macht es ein bisschen schwer mit dem, also da wo das Wort straucheln im Griechischen steht, es kommt ja eben nur die zweimal vor, das zusammenzubringen. Wie gesagt, näher darauf eingehen möchten wir aber dann auch, wenn wir uns mit dem Thema Erwählung beschäftigt haben. Aber ich denke, wenn wir eben diese Dinge tun, dass wir fleißig sind, dass wir die Gewissheit für uns haben und auch für die drumherum, dass wir Erwählte sind, dann werden wir auch weiter wachsen und nicht blind werden. Und ein Blinder fällt logischerweise eher wie einer, der sieht. Und den dritten Punkt, warum es wichtig ist, zu wachsen, ist der ganze Vers 11 eigentlich. Der Vers 11. Nämlich, dass wir dass der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn haben. Es ist schön, dass der Vers so formuliert, denn so wird euch reichlich dargereicht. Kommt zweimal in unserem Abschnitt vor. Das erste Mal, wo es darum geht, vom Glauben, also Vers 5, so wendet eben deshalb auch allen Fleiß an und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Also so fängt es an mit Darreichung. Und es darf aufhören auch in Darreichung, nämlich darin, dass euch reichlich dargereicht wird, der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn. Das ist noch eine Frage, die wir hier eben klären müssen. Wie ist es gemeint mit Eingang in das ewige Reich unseres Herrn? Ist es was Gegenwärtiges oder was Zukünftiges? Denn ich denke, die ersten beiden Sachen, die ersten beiden Gründe, warum es wichtig ist zu wachsen, betreffen unser Leben hier. Wir sollen nicht träge und fruchtleer sein und wir sollen nicht straucheln. Jetzt, wenn wir lesen, den Eingang in das ewige Reich, da denkt man eigentlich, wenn wir es einfach so lesen, es ist was Zukünftiges. Und ich glaube, dass beide Dinge hier wichtig sind. Wenn wir den Weg gehen, den Petrus uns lehrt, dann dürfen wir schon jetzt hier auf der Erde teilhaben an dem ewigen Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darin dürfen wir, das wissen wir ja, wir sind errettet und wir sind schon jetzt in diesem Reich, eben nicht mit unserem Körper logischerweise, aber wir sind schon jetzt so weit, dass wir eben in dieses Reich eingehen durften, weil er uns errettet hat. Und logischerweise eben auch das, was wir gerade schon gesagt haben, das Zukünftige, dass wenn wir hier von der Erde gehen, wie auch immer, dass wir dann in dieses ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus eingehen dürfen, der ja, wie wir es am Anfang gehabt haben, uns die göttliche Kraft gibt, der die göttliche Natur in uns selber ist. Und das fand ich so schön in diesem ganzen Abschnitt, wie Petrus diese Straße geht, sagt, ihr habt die göttliche Natur in euch, ihr habt die Verheißungen und deshalb, weil ihr das alles habt, dürft ihr wachsen, gibt uns eine Straße, wie wir wachsen und zeigt, es ist wichtig zu wachsen, damit wir nicht fallen, dass wir nicht fruchtleer sind hier auf der Erde und dass wir in die Ewigkeit eingehen dürfen. Amen. Ich möchte gern zum Abschluss noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich möchte dir Danke sagen für diesen Vormittag, ich möchte dir Danke sagen für den Petrus, der uns so ein wertvoller Brief geschrieben hat, wo man jetzt einen Teil anschauen durfte. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du möchtest, dass wir wachsen, dass es eigentlich auch normal ist, dass ein Christ wächst. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen für diese Punkte, die du uns an die Hand gegeben hast, für diese Straße, dass wir ja verschiedene Dinge auch einfach selber prüfen dürfen. Und Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du uns dabei auch helfen möchtest, dass wir in einzelne Punkte, aber auch im Gesamten einfach wachsen dürfen. Herr Jesus, bitte hilf doch du uns, das auch zu erkennen. Mach du uns nicht blind für unser eigenes Leben, dass wir denken, das ist alles in Ordnung. Nein, Herr Jesus, dass du uns hilfst, fleißig zu sein, fleißig zu suchen und fleißig auch zu finden. Herr Jesus, danke, dass du uns dabei helfen möchtest. Segne doch jetzt auch diesen Sonntag, segne die Zeit, die du uns hier als Geschwister noch schenkst und einfach auch die kommende Woche. Amen.